Im heutigen Katechismus bei Radio Horeb geht es um den Zusammenhang von Mission und Eucharistie. Und wir schauen dazu auf eine besondere Selige, nämlich die selige Mutter Teresa, und hören dazu einen Vortrag ihres langjährigen geistlichen Begleiters Leo Maßburg aus Österreich. Mein Name ist Gregor Dornis, freue mich, dass Sie hier mit dabei sind. Ja, am Dienstag geht es ja immer um liturgische Fragen. Es geht auch um die Sakramente und dass das Ganze kein Selbstzweck ist, darauf weisen die Päpste der Vergangenheit und der Gegenwart immer wieder hin. Das sakramentale Leben, das Leben des Glaubens ist bei allen großen Früchten, die das im eigenen Leben bringt, eben nicht einfach nur für mich selbst da, sondern auch für die anderen. So hat es Papst Benedikt zum Beispiel einmal formuliert, als er sagte, der Zusammenhang zwischen der Sendung der Kirche und der Eucharistie ist von ganz entscheidender Bedeutung, denn die missionarische Tätigkeit der Kirche besteht, so sagte es im Jahre 2005, in der apostolischen Verbreitung der göttlichen Liebe, jener Liebe, die in konzentrierter Form im allerheiligsten Altarsakrament zugegen ist. Der Zusammenhang von Eucharistie und Mission bei Mutter Teresa. Dazu sprach im Jahre 2008 Pater Leo Maßburg in der Münchner Kirche St. Peter, eine altehrwürdige, eine schöne und auch eine große Kirche, daher auch der Hall während des Vortrages, der an diesem Abend etwas stärker ausfiel als sonst. Das bitten wir schon jetzt zu entschuldigen, aber was Pater Leo Maßburg dort zu sagen hatte, war einfach so wichtig, so wesentlich, gerade auch für eine eucharistische Spiritualität, dass wir da heute noch einmal hineinhören müssen in einem ersten Teil Mission und Eucharistie bei Mutter Teresa, Pater Leo Maßburg von Mission Österreich.
Mutter Teresa ist weltbekannt. Jeder kennt sie als die große Sozialheilige. Wenn man sagen will, dass man nicht so wohltätig ist, sagt man, ich bin doch keine Mutter Teresa, und meint damit eigentlich die Großzügigkeit den anderen gegenüber. Aber ich glaube, und vielleicht ist das ein Grund, weshalb wir noch etwas auf die Heiligsprechung warten müssen, wir sehen weniger als eine Hälfte von ihr. Mutter Teresa war nicht nur eine große Sozialheilige, sondern sie war eine wirkliche spirituelle Heilige. Und wenn wir heute über die Frage der Eucharistie, Verhältnis Eucharistie-Mission in den Augen von der Mutter Teresa nachdenken, dann wird sich ein ganz anderer Ausblick auf Mutter Teresa eröffnen. Ein Ausblick, den Medien sehr schwer vermitteln können, weil der heilige Paulus schon sagt, der Fleischmensch kann nicht aufnehmen, was vom Geist Gottes kommt. Und insofern Medien von Menschen gemacht sind und diese Menschen nicht aufnahmsfähig sind für den Geist, können sie etwas nicht weiter vermitteln. Das gilt natürlich nicht für alle Medien. Wir haben Medien wie Radio Horeb oder Radio Maria oder KTV, die sich darauf, man könnte sagen, spezialisieren. Und ich glaube, gerade diese Medien merken, wie schwer es heute ist, den Menschen etwas zu vermitteln, was ein geistiges Phänomen ist, was was Gott mit stiller Stimme spricht. Und vor ein paar Tagen haben wir das Evangelium gehört, wir sollen, wenn wir fasten, in unsere Kammer gehen, ins Verborgene, weil wir Gott dort finden. Unsere Beziehung zu Gott, und zwar jedes von uns, ist eine Geheimbeziehung. Eine ganz intime, eine ganz zarte, eine hochsensible, intimste Beziehung zu Gott. Und diese intimste Beziehung zu Gott war auch bei Mutter Teresa die Grundlage für ihr Verständnis, sei es der Eucharistie, aber auch ihres Auftrages als Missionarin. Sie hat von den äußeren Gegebenheiten her gesehen, hat sie ein sehr schwieriges Missionsgebiet gehabt, Bengal in Indien. In Indien herrschen bis heute in vielen Staaten Missionsverbote, Konversionsverbote. Ich erinnere nur daran, dass die Nachfolgerin von Mutter Teresa, deren Taufpatin Mutter Teresa selbst war, musste zunächst einmal die Schule verlassen, ihr Studium abschließen, weil hätte sie sich zum Katholizismus bekehrt während ihrer Schulzeit, wäre die Schule geschlossen worden, strafweise. Also nur um zu zeigen, das war das Ambiente, in dem Mutter Teresa ihre Mission ausgeübt hat. Sie hat einmal gesagt, von der Eucharistie zur Eucharistie, von Jesus in der Eucharistie, in der Hostie, zu Jesus in dem Haus der Sterbenden, zu den Ärmsten der Armen. Und das ist eigentlich auch schon die Achse, die Mission und Eucharistie verbindet in ihrem Denken, in ihrer Spiritualität. Sie hat gesagt, Jesus in der Eucharistie ist dasselbe Jesus wie Jesus in den Ärmsten der Armen. Weil derselbe Jesus, der gesagt hat, das ist mein Leib, das ist mein Blut, hat gesagt, was immer dem geringsten eurer Brüder getan habt, das habt ihr mir getan. Da war sie sehr, sehr darauf zentriert. Sie hat den kleinen Kindern oft die Hand hochgehoben und hat gesagt, siehst du, in deinen 5 Fingern ist das ganze Evangelium. You did it to me. Das hast du mir getan. Darin ist das ganze Evangelium enthalten. Und sie hat auch interessanterweise, ich habe da mal beobachtet, bei den Ehrenamtlichen, die ja schon in großen Mengen nach Kalkutta gekommen sind und die dann dort in der Früh zur Heiligen Messe gekommen sind, anschließend haben sie ein kleines Frühstück bekommen, Milch und Weißbrot. Und dann sind die von der Mutter Teresa, diese Jugendlichen, alle eingeteilt worden in Gruppen. Und die Mutter Teresa hat eine Gruppe selbst begleitet. Und ich habe mich sehr oft gefragt, worin bestand eigentlich das Wesen der Mission von Mutter Teresa? Das habe ich mich selber damals gedacht. Ich habe es noch nicht irgendwie analysiert gehabt oder geschweige verstanden. Ich glaube, ich verstehe es heute noch sehr oberflächlich. Aber sie war mit diesen Jugendlichen, war sie sehr fahrig. Ich glaube, das ist das genaue Wort. Sie war sehr fahrig. Sie hat gesagt, also jetzt geht doch zum Frühstück, jetzt geht zum Frühstück. Ja, seid ihr schon fertig? Können wir schon gehen? Nein, nein, essen, nehmt euch die Zeit, nehmt euch die Zeit. Essen. Ja, seid ihr schon fertig? Können wir schon die Einteilung machen? Also sie ist zwischen schnell, schnell und nein, nein, nehmt euch die Zeit, hin und her gesprungen. Und dann, wenn schließlich und endlich der Letzte sein Brot aufgegessen hatte, dann ist sie mit ihrer Gruppe zum Heim für die Sterbenden gegangen. Und das Heim für ihre Sterbende war ihre große Liebe, es war ihre erste große Gründung, indem sie den Menschen dort ganz einfach nur die Würde des Menschseins zurückgeben wollte, bevor sie sterben. Und dann ist sie mit diesen Jugendlichen in das Haus hineingegangen, da war ein Absatz und auf einem etwas niedrigeren Niveau waren dann über 120 Betten so nebeneinander gestellt. Es war kein Spital, es war ein Haus für Sterbende. Und dann hat sie die ganze Gruppe dort stehen lassen und hat den ersten bei der Hand genommen und hat ihn durch diese Reihen gezogen und hinein zum Bett eines Sterbenden. Dann hat sie ihm die Hand auf die Stirne gelegt und hat gesagt, ich weiß nicht, rasier ihn oder gib ihm zu essen oder setz dich nur hin und bet bei ihm. Und das hat sie mit jedem Einzelnen gemacht, bei der Hand genommen, durch die Reihen gezogen, weil besonders für uns Europäer oder für Jugendliche, die nie einen Menschen sterben gesehen haben, war das durchaus gar nicht so einfach. Sie hat das resolut durchgezogen, Hand auf die Stirne gelegt und gesagt, gib ihm zu essen, rasieren oder sonst etwas. Und wenn sie allen ihren Platz gegeben hat, also alle etwas zu tun hatten, dann konnte man sie dort stehen sehen, plötzlich ganz ruhig mit verschränkten Armen und breit grinsend. Man hat gesehen, jetzt ist sie zufrieden. Und ich habe mir gedacht, ich habe das nie verstanden. Warum macht sie das so zufrieden? Und dann kam eines Tages Johannes Paul II. Nach Kalkutta und hat sie besucht. Und ich habe meinen Augen nicht getraut, wie er hereinkommt ins Haus für die Sterbenden, nimmt sie seine Hand, zieht ihn genau wie einen Ehrenamtlichen zwischen den Reihen der Sterbenden durch zu einem Sterbenden hin und sagt, Holy Father, Heiliger Vater, bitte segne ihn. Und dann gibt es ein Bild, da segnet der Heilige Vater diesen Sterbenden, spricht ein Gebet und die Mutter Teresa steht daneben mit verschränkten Armen und grinst ganz breit. Und in dem Moment, glaube ich, habe ich etwas verstanden. Die Mutter Teresa war von diesem Matthäus 25, 45, das habt ihr mir getan, so überzeugt, dass das derselbe Jesus ist, den sie liebt, dem sie ihr Leben gegeben hat, den sie in der Eucharistie anbetet, dass sie wollte jeden Menschen mit diesem Jesus in Kontakt bringen. Und zwar bis zum physischen Kontakt, also bis zum Hand auf die Stirne des Sterbenden legen. Und dann berührt der Ehrenamtliche oder der Papst oder wer immer es war, berührt die Stirne Christi. Ich glaube, das ist ja ein sehr praktisches, sehr pragmatisches Missionsverständnis gehabt. Menschen zu Jesus bringen. Nichts anderes. Sie hat einmal gesagt, niemand kann jemanden bekehren. Nicht einmal Gott kann jemanden bekehren, wenn derjenige es nicht will. Was wir tun können, ist, wir können die Menschen nur zu Gott hinführen. Und da, glaube ich, offenbart sich dieses intime Verhältnis dieser Heiligen zu Gott. Diese Feinheit, dass sie ihm den Vortritt lässt. Sie hat nie versucht, irgendjemanden in einen Glauben hineinzureden. Ja, im Gegenteil, sie hat gesagt, wenn du ein Muslim bist, sei ein guter Muslim. Wenn du ein Hindu bist, sei ein guter Hindu. Weil wenn du ein guter Muslim oder ein guter Hindu bist, dann kommst du näher zu Gott und dann kann Gott mit dir tun, was er will. Dieses Gott kann mit dir tun, was er will, ist noch einmal aufgetaucht bei den Gelübden ihrer Schwestern. Wenn ihre Schwestern die ewigen Gelübde abgelegt hat, hat sie immer gesagt, now you belong to God. Jetzt gehörst du Gott, jetzt kann er mit dir tun, was er will. Und wenn er dich in 1000 Stücke schneidet, gehört jedes von diesen 1000 Stücken genauso ihm. Für sie war dieses Belonging, dieses zu ihm gehören in Tenderness and Love, ihm gehören in Zärtlichkeit und Liebe, war für sie ganz entscheidend. Und alles, was sie getan hat, war dieses Hinführen der Menschen zu Gott. Es gibt eine Episode, die sich mit Henry Nguyen ereignet hat. Das war ein kanadischer Priester, sehr bekannt, er hat sehr viele Bücher geschrieben, wahrscheinlich kennen Sie ihn. Der ist in seinen späten 50er Jahren in eine Lebenskrise und Berufungskrise gekommen und hat gedacht, ich fahre nach Kalkutta und spreche dort mit Mutter Teresa. Die wird wahrscheinlich meine Probleme erkennen und kennen und die wird mir helfen können. Und er ruft an von Kanada und es wird ihm gesagt, ja, er kann an diesem und diesem Datum kommen und da wird sie da sein. Er fährt die lange Reise von Kanada nach Kalkutta und wie er ankommt, heißt es, ja, Mutter Teresa ist leider nicht da, sie kommt erst in 2 Tagen, sie hat sich verspätet, aber er soll doch ruhig hier warten, kann er mithelfen in diesem Haus oder dort. Also er wartet, dann kommt der Morgen, an dem sie ihn empfangen hätte sollen und er kommt schon um 8 Uhr früh hin und muss warten über 2 Stunden, weil irgendwelche anderen Probleme wichtiger waren. Und schließlich und endlich kommt er zu ihr und sie nimmt sich eine Dreiviertelstunde Zeit für ihn und hört ihm geduldig zu, sein ganzes Problem. Das war schon ungewöhnlich lange. Und wie er fertig hat, nimmt sie ihn bei der Hand, geht von ihrem Zimmer hinüber in die Kapelle, dort war gerade Anbetung, und sagt, Vater, wissen Sie, jetzt knien Sie sich hierher und erzählen Sie alles, was Sie mir erzählt haben, Jesus noch einmal. Und Henry Nguyen hat dann später mal geschrieben in einem Artikel, in diesem Moment habe ich mich furchtbar geärgert. Jetzt habe ich diese lange Reise auf mich genommen, habe ihr alles erzählt und jetzt das Einzige, was sie von mir will, ist, dass ich mich dahinknie und Jesus das noch einmal erzähle, als könnte ich das nicht auch in Kanada tun. Und dann hat er sich gedacht, ja, aber eigentlich, wenn ich jetzt schon diese lange Reise gemacht habe, dann mache ich das halt. Hat sich dorthin gekniet und hat Jesus noch einmal alles still erzählt. Und er schreibt dann in seinem Buch, und von diesem Moment an haben sich alle meine Probleme gelöst. Mit Jesus in Kontakt kommen, bis zum physischen Kontakt in den Ärmsten der Armen, in der Eucharistie. Und Mutter Teresa war sehr praktisch, abgesehen davon, dass sie vollkommen normal war, ja, eine, wie jede ältere Großmutter, sehr aufmerksam für alle, die sie umgeben haben, sehr streng mit sich selbst, und aber sehr konkret und sehr praktisch. Und einmal hat sie erklärt, sie hat nach der Heiligen Messe in der Früh manchmal so Kurzkatechesen gegeben, 15 Minuten für die Ehrenamtlichen. Und da hat sie gesagt, heute habe ich bei der Kommunion die Kommunion austeilen dürfen, weil es waren über 300 Schwestern. Und da habe ich mir gedacht, schau, wie klein sich Jesus gemacht hat. Ich habe inzwischen 2 Fingern haben können. Was will er uns damit sagen? Er will uns damit sagen, Jesus erwartet sich von uns keine großen Dinge, sondern erwartet sich kleine Dinge, die wir mit großer Liebe tun. So wie er in seiner ganzen großen Liebe für uns ganz klein geworden ist in der Eucharistie. Und dann sagt sie, und der Priester sagt nach der Wandlung, tut dies zu meinem Gedächtnis. Tut dies zu meinem Gedächtnis. Put your love for Jesus in a living action. Wandle deine Liebe für Jesus um in eine ganz konkrete, tätige Liebe. Tut dies zu meinem Gedächtnis. Er meint nicht damit den Ritus, sondern er meint das, was das ganze Geheimnis der Eucharistie beinhaltet. Das vollkommene Verzeihen, die vollkommene Hingabe, das Wachstum und die Tiefe der eigenen Liebe für Gott und für den Mitmenschen. Das Geheimnis ist so eng miteinander verwoben, diese Liebe für Gott und die Liebe für den Mitmenschen. Sie hat einmal gesagt, Jesus hat mich beschenkt mit dem Geheimnis seines Durstes. Wahrscheinlich wissen Sie, dass Mutter Teresa am 10. September 1946 hat sie eine Art Inlokution gehabt, so eine Einsprechung, wo Jesus ihr verständlich macht, das Wort I thirst, mich dürstet. Das ist in Johannes 19 das letzte Wort Jesu, bevor er stirbt. Und Mutter Teresa versteht plötzlich ganz tief, dass dieser Durst nicht in erster Linie ein physischer Durst war, sondern die Sehnsucht des Schöpfers nach der Liebe seiner Geschöpfe. Jesus, im letzten Moment seines Lebens, fasst er noch einmal zusammen alles, was er uns sagen wollte. Ich sehne mich nach euch. Ich sehne mich nach eurer Liebe. Und ich hoffe, dass sie alle einmal verliebt waren, dass sie alle irgendwann jemanden sehr geliebt haben. Dann werden sie nämlich verstehen, dass die Liebe furchtbar hilflos ist. Ich kann niemanden zwingen, mich zu lieben. Ich kann mich darstellen, wie toll ich bin, wie großartig ich bin. Aber das Ja des anderen kann ich nicht erzwingen. Weil wenn ich es mit Geld erkaufe, ist es Prostitution. Wenn ich es mit Gewalt an mich reiße, ist es Vergewaltigung. Die Liebe ist immer frei. Die Liebe ist immer ein Geheimnis. Die Liebe ist immer eine engste, intime Verbindung, die ich aufbaue mit dem Geliebten, so wie unser Verhältnis mit Gott. Es ist ein geheimes Verhältnis und es ist uns selbst ein Geheimnis. Wir verstehen nicht bis in die Tiefe, was Liebe eigentlich ist. Und dieser Jesus am Kreuz, als letztes Wort, wirft er uns zu, könnte man sagen, ich sehne mich nach euch, mich dürstet nach euch, alles in mir brennt, so wie jetzt unter der Hitze des Nachmittags, nachdem ich mein ganzes Blut vergossen habe, es brennt mich nach eurer Liebe. Und dann hat sie sehr eindringlich einmal gesagt, und was ist dann passiert? Dann kommt ein Soldat, da steht ein Kübel beim Kreuz, taucht einen Schwamm in diesen Kübel mit Essig, reicht ihn auf einem Stab Jesus. Jesus nimmt diesen Essig, schreit auf und stirbt. Und sie sagt, was heißt das? Was heißt Essig? Warum steht bei einem Kreuz ein Kübel mit Essig? Und sie sagt, die Theologen meinen, das ist wahrscheinlich ein Essig gewesen, in dem sich die römischen Soldaten die Hände gewaschen haben nach der Kreuzigung. Eine Kreuzigung war nichts Steriles, sondern etwas sehr Unappetitliches. Und da haben sie sich dann in diesem Essig die Hände gewaschen, weil Wasser hat sichtlich da oben am Golgotha nicht gegeben. Das heißt, dieser Kübel mit dem alt gewordenen Wein ist vollkommen versaut, könnte man sagen, durch die Brutalität der Menschen. Dieser Kübel wird zum Behälter der Gewalt, des Verrates, der Sündigkeit, der Verwerflichkeit der Menschen. Und dann sagt sie, schau, Jesus hat sein öffentliches Leben begonnen bei der Hochzeit zu Kanaan. Dort hat er Wasser in sehr guten Wein verwandelt. Und er beendet sein öffentliches Leben, indem er schlecht gewordenen Wein nimmt. Was will er uns dadurch sagen? Er will uns dadurch sagen, der gute Wein ist der Wein der Freude. Der soll den Menschen zur Freude bringen, wie auf einer Hochzeit. Aber der schlecht gewordene Wein, das Symbol der Sündigkeit, der Gewalt, des Verrats, des gescheiterten Menschen, könnte man sagen, den nimmt er. Er weist ihn nicht ab, wie zuerst am Beginn der Kreuzigung das Betäubungsmittel, sondern er nimmt den Essig. Er akzeptiert unsere Sündigkeit. Er akzeptiert den Fehler jedes Einzelnen von uns. Er heißt ihn nicht gut, aber er akzeptiert den Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Jesus ist der vollkommen versöhnte Mensch. Jesus ist der so liebende Schöpfer, dass er hinausschreit in die Welt, Menschen, wie immer ihr seid, kommt zu mir. Alle, die ihr mühselig und beladen seid, beladen mit euren eigenen Sünden, kommt zu mir. Das war dasselbe Kommt, das die Mutter Teresa verstanden hat und das sie versucht hat, jeden Menschen hinzuführen, zu diesem Kommt zu mir.
Im heutigen Katechismus bei Radio Horeb ging es um Mission und Eucharistie bei Mutter Teresa. Wir hörten einen Vortrag von Pater Leo Marsburg von Missio Österreich aus dem Jahre 2008. Gehalten hat er ihn in St. Peter in München. Nächste Woche dann Teil 2 hier an dieser Stelle um 16.30 Uhr im Katechismus. Von dieser Sendung gibt es wie immer CD und Podcast. Auf horeb.org finden Sie dazu alle Infos. Danke Ihnen allen fürs Dabeisein. Bleiben Sie dran. Um 17.15 Uhr geht es weiter mit der Reihe zum Nachdenken, wo es ja derzeit um die Heilige Messe geht. Wir bleiben also sozusagen beim Thema. Alles Gute Ihnen und gottesreichen Segen wünscht Ihr Gregor Dornis.